also von Vers 15. Es ist ja mitten in der Geschichte, aber ich denke, ihr habt die ganze Geschichte im Hinterkopf. Und so lesen wir nur diesen Teil, also von Vers 15 bis 24. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser. Also ihr wisst, dass das Angebot schon von Vers 10 da war. Jesus bietet ihr das lebendige Wasser an. Und hier ist ihre Reaktion jetzt darauf. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gottes Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Lass uns nochmal stille werden. Herr, wir sind so froh über diesen Text und sind so froh, dass wir heute wie dabei sein dürfen, Herr, dass wir lauschen dürfen deiner Lehre. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass du uns bereit machst, Herr, dass wir der Boden sind, der gute Boden, auf den dein Wort fällt und es Frucht trägt, 30, 60, 100-fältig. Herr, wir danken dir, dass wir mit dieser Bitte zu dir kommen dürfen, dass du unsere Herzen öffnest und bereit hältst, zu empfangen und zu tun, zu deiner Ehre. Amen. Also, dieser Text, wie wir den beschreiben können und was wir hier vorfinden, ist die Gabe Gottes. Die Gabe Gottes und ihre Auswirkung. Oder man könnte es auch beschreiben, das Geschenk Gottes. Also dieses lebendige Wasser, was Jesus anbietet, ist das Geschenk. Ist diese Gabe Gottes. Und wir sehen in diesem Text die Auswirkung, wenn dieses Geschenk in das Leben hineinkommt, was es bewirkt. Von Vers 15 angefangen sehen wir, wie das dazu kommt. Also ich lese nochmal Vers 15. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Also, wo Jesus dieses Wasser anbietet, so merken wir, dass die Frau ein Verlangen danach kriegt. Denn Jesus hat es ihr erklärt, was es mit sich bringt, dieses Wasser. Dass du nicht mehr dürsten wirst. Deine Bedürfnisse werden gestillt. Und aufgrund dessen verlangt sie nach diesem Wasser. Dieser Text, vor dem wir heute stehen, wird einen jeden von uns herausfordern. Dieser Text, den wir heute hier haben, und es ist mein Anliegen, dass er persönlich wird, dass du hier nicht auf andere guckst, sondern, was wir hier gleich sehen werden, guck in dein Leben hinein. Sehen wir, Jesus bietet ihr was an, diese Gabe Gottes. Und sie verlangt danach, denn sie sieht, damit hängt etwas zusammen, die Stillung ihrer Bedürfnisse. Sie hat keine Lust, dorthin zu kommen. Versteht sie, was Jesus hier anbietet? Noch nicht. Noch nicht in dem vollen Sinn. Aber sie versteht, es ist etwas Gutes. Ich muss nicht mehr hinkommen, ich muss keinen Frauen begegnen, die dorthin kommen. Und das ist selbstverständlich, denn diese Frau hatte schon 5 Männer gehabt und das waren alles nicht ihre Männer. Kein Wunder, dass sie den Frauen nicht begegnen möchte. Denn eine jede Frau dachte, vielleicht ist mein Mann das nächste Opfer von dieser Frau. Und das ist so schön, ich muss nicht mehr hinkommen. Also es ist etwas Gutes für mein Leben, die Stillung meiner Bedürfnisse. Und was wir hier sehen bei dieser Frau ist, sie verlangt nach der Gabe, aber noch nicht nach dem Geber. Sie will das Geschenk, sie will, dass ihr Leben besser wird. Wer will's nicht von uns, dass sein Leben besser wird? Wer kam zu Christus nicht aus dem Grund, Herr, ich möchte nicht in die Hölle gehen, ich möchte nicht verloren gehen, ich möchte deine Gabe. Aber sind wir nicht dabei stehen geblieben? Bist du dabei stehen geblieben? Ist es alles, was du möchtest? Hier in Vers 15, wie die Frau, einfach nur das Geschenk. Ich möchte den Segen, Herr, darum suche ich dich, weil ich die Dinge möchte, die du gibst. Und das sehen wir hier, dass das lebendige Wasser viel weitreichender ist. Dieses lebendige Wasser, wenn es kommt, so bringt es etwas mit sich. Es gibt Folgen. Es bewirkt etwas. Es hat eine Wirkung. Und das allererste, was dieses lebendige Wasser wirkt, das sehen wir in dem nächsten Vers. Und zwar, es bewirkt Reinigung. Es bewirkt Reinigung der Sünde. Diese Gabe Gottes, wenn sie in unser Leben hineinkommt, dann bewirkt es Reinigung. Und genau darauf geht Jesus ein, auf die Reinigung der Sünden. So wie Wasser Dreck wegspült und reinigt von unseren Händen, von unserem Körper, von den Dingen, was wir unter das Wasser halten, so ist das lebendige Wasser, es reinigt Sünden. Und deswegen Vers 16, ein klarer Befehl, direkter geht es nicht auf die Sünde der Frau. Jesus spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Antwort der Frau in Vers 17, ich habe keinen Mann. Ich weiß es nicht, ob sie in diesem Augenblick schon realisiert hat, dass sie in der Tat keinen Mann hat. Dass das alles nur Ausbeuter sind, die vielleicht nur das Ihre suchen. Und dass sie hier schon Buße tut, es bleibt uns verborgen. Ob sie das mit Absicht gesagt hat, dass die Kerle, die ich immer wieder habe, das sind nicht wirklich meine Männer, dass sie sich danach sehnt, das wird uns nicht gesagt. Aber wir sehen im Verlauf des Textes, sie bittet um das lebendige Wasser und Jesus gibt ihr. Und diese Gabe des lebendigen Wassers kommt mit allererstes mit dem, dass die Sünde konfrontiert wird. Die Sünde muss gereinigt werden. Also die Gabe Gottes kommt mit der Reinigung. Seht Vers 18, Jesus geht tiefer darauf ein, denn 5 Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit in diesem gesprochen. Also dieses Stückchen, das ist Wahrheit in deinem Leben, dass du das bekannt hast, das ist nicht dein Mann. Und wir sehen hier die Gottheit Jesu. Gott kennt dein und mein Leben. Gott kennt das Verborgene in unserem Leben. Jesus war noch nie mit dieser Frau zusammen. Er hatte kein Google, kein Facebook in diesem Sinne. Er hat nicht die Bilder gesehen, die sie gepostet hat mit jedem neuen Mann und mit jeder neuen Affäre, sondern Jesus ist Gott. Und das zeigt uns der Text ganz deutlich. Er hält das Leben eines jeden Einzelnen und auch dieser Frau sichtbar auf seine Hand. Und hier offenbart sich seine Gottheit, dass er in ihr Leben hineinspricht. Genauso wie damals schon im ersten Kapitel in das Leben des Nathanael, wo er zu ihm gebracht wird. Kapitel 1, Vers 47 lesen wir, dass er Nathanael begegnet und sagt, ich kenne dich, du bist ein wahrer Israelit. Ich habe dich gesehen, bevor dich Philippus zu mir gerufen hat, saßt du unter dem Feigenbaum. Nathanael, ich kenne dich, und genauso hier zu der Frau, ich kenne dich. Ich kenne deine Sündhaftigkeit. Also die Gabe Gottes konfrontiert mit der Reinigung von Sünde. Aber nicht nur das. Es ist die Gabe des lebendigen Wassers, ist auch waschend, also es reinigt. Und da ist Sündenbekenntnis. Habt ihr es in Vers 19 gesehen? Das ist Sündenbekenntnis, wo sie mit dem lebendigen Wasser konfrontiert wird, mit dem Evangelium, mit der Gabe Gottes, mit dem Heil. Da tut sie Buße. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Damit gibt sie zu, alles, was du gesagt hast über mein Leben, ist wahr. Du bist ein Prophet, du hast etwas aufgedeckt, es stimmt, was du sagst. Ich decke das nicht zu, sondern ich anerkenne und ich sehe, du bist ein Prophet, du kennst mein Leben. Ist dir das bewusst, dass Gott, wenn er in unser Leben hineinkommt, wenn er das lebendige Wasser gibt, dann ist für uns die Zeit, dass wir uns darunter beugen, dass wir es bekennen, dass wir anerkennen, Herr, ich sehe, du bist ein Prophet, du deckst mein Leben auf, ja, da ist Sünde da. Oder sind wir wie die Frau davor nur fixiert auf die Gabe? Sind wir bereit, dass Gott in unser Leben hineinsprechen darf? Dass Gott in unser Leben den Finger hineinlegen darf und sagt, hör mal zu, du willst die Gabe des lebendigen Wassers. Und sie kommt damit, dass Sünde aufgedeckt wird. Bist du bereit, es zu bekennen, so wie die Frau hier? Bist du bereit zu sagen, Herr, ich sehe, du bist ein Prophet, es ist Sünde da und ich bringe sie vor dir. Erinnert ihr euch an 1. Johannes 1, Vers 9, wer seine Sünden bekennt? Dieser Text sagt nichts anderes, wer dasselbe über seine Sünde sagt wie Gott. Ja? Die Sünde bekennen bedeutet nicht zu irgendeinem Priester, Person, Geistlichen, sonst irgendjemand gehen und etwas erzählen. Sünde bekennen bedeutet vom Griechischen und in dem Verständnis Gottes über die Sünde dasselbe sagen wie Gott. Also die Sünde aufzudecken und zu verurteilen. Das ist, worum es geht. Und das ist, was wir hier sehen bei der Frau. Und das ist die Wirkung der Gabe Gottes. Sie hat nach dem lebendigen Wasser gefragt. Und sie bekommt es. Und das allererste, was es tut, also was es bewirkt, es reinigt Sünden, es bringt zu Bekenntnis. Und das nächste ist, es bringt zur Anbetung. Es bringt zur Anbetung. Es ist nicht voneinander zu trennen. Sündenbekenntnis, ja, also Sündenkonfrontation, Sündenbekenntnis und Anbetung. Ist nicht zu trennen von der Gabe des lebendigen Wassers, von der Gabe, die Gott schenkt. Es geht in einem Paket. Es ist eine Münze. Vers 20. Und hier sehen wir von Vers 20 bis Vers 24 ist der Text gepackt mit dem Thema der Anbetung. Ja. 10-mal kommt es im Deutschen vor, also wird es erwähnt in irgendeiner veränderten Art und Weise, dass es um die Anbetung geht. Also die Gabe Gottes führt zu Anbetung. Ich lese Vers 20. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Du denkst vielleicht, das ist ein Sprung. Sie möchte nichts anderes wie ausweichen. Ja, ihr wird das jetzt zu persönlich. Dieser Mann spricht meine Sünden an. also das halte ich am besten für mich. Und sie weicht aus. Nein, die Frau weicht nicht aus, sondern Jesus bringt sie auf die Knie. Und sie will wissen. Sie anerkennt ihn als Propheten. Du bist ein Prophet. Das heißt, du weißt Dinge. Wohin muss ich hingehen, um anzubeten? Wohin muss ich hingehen mit meiner Sünde? Ist es zum Berg Gerizim? Also auf dem Berg Gerizim, wo ihre Leute gesagt haben, dass der wahre Ort ist. Oder soll ich nach Jerusalem gehen? Wo kann ich meine Knie beugen vor dem Gott? Wo kann ich meine Sünden hinbringen? Wir sehen hier, dass sie diese zwei Dinge aufhebt. Unsere Väter haben auf dem Berg Gerizim angebetet. Ihr sagt dort, vielleicht ist es auch zu sehen ein Bild eines Menschen, der mit der Religion nicht viel zu tun hat. Das sehen wir auch heute bei Skeptikern. Das war die Frau nicht, aber heute sehen wir es bei Skeptikern. Wenn du sie ansprichst, wenn du ihre Sünden konfrontierst, dann sagen sie, das sind so viele Religionen. Ja? Wohin? Wer weiß, wo man hingehen soll? Ihr sagt das, der andere sagt das andere. Jeder behauptet von sich, der hat die Wahrheit. Wo sollen wir wirklich hingehen? Unsere Väter haben das gesagt. Eure Väter, also ihr sagt, in Jerusalem soll man anbeten. Und wisst ihr, die Juden hatten recht. Vers 20. Dass sie gesagt haben, der Ort Jerusalem, dort soll man anbeten. Ohne Zweifel, zum Beispiel 2. Chroniker 6, Vers 6, aber Jerusalem habe ich erwählt, das sagt Gott in 2. Chroniker, Jerusalem habe ich erwählt, dass mein Name dort sei. Und David habe ich erwählt, dass er über meinem Volk Israel König sei. Oder auch in 2. Chroniker 33, Vers 7. Und er, hier geht es um die Freveltaten des Hiskias. Und in diesem Zusammenhang wird das erwähnt. Und er, Manasses, des Sohnes Hiskias, Verzeihung. Und er stellte das Götzenbild, also Manasse, stellte das Götzenbild, das er gemacht hatte, in das Haus Gottes, von dem Gott zu David und zu seinem Sohn Salomo gesagt hatte, in diesem Haus und in Jerusalem, das ich aus allen Stämmen Israels erwählt habe, will ich meinen Namen für ewig niederlassen. Also, die Juden hatten recht, indem dass sie gesagt hatten, dass es dieser Ort ist, wo man anbeten soll. Würde es bedeuten, dass man an den Ort fixiert ist? Würde es bedeuten, dass man nur in Jerusalem anbeten soll? Ist die Frage entscheidend, wo soll man anbeten, wenn diese Gabe Gottes zu Buße führt, zu Umkehr, zu Sündenerkenntnis führt und jetzt man zur Anbetung kommt? Ist es entscheidend, wo man das macht? Wir werden schnell feststellen, dass Jesus aufzeigt, der geografische Ort ist nicht wichtig. Also, wir gehen zum nächsten Vers, wo Jesus es ihr erklärt, wo Jesus ihr die Antwort gibt auf diese Frage. Ist es entscheidend, wenn du zu Sündenbekenntnis gekommen bist, wohin du hingehst? Und hier die Antwort Jesu. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir. Es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Merken wir, was Jesus als allererstes macht. Sie ist durcheinander. So wie viele Leute heute. Wo ist die Wahrheit? Unsere Väter sagen hier. Ihr sagt dort. Und merken wir genau zwischen diese Balance. Unsere Väter erzählen das. Eure Väter erzählen das. Und Jesus sagt, glaube mir. Vergiss die Aussage, was unsere Väter gesagt haben. Vergiss die Aussagen, was die Juden oder sonst jemand gesagt hat. Jesus deutet darauf hin und legt den Finger darauf, glaube mir. Erinnert ihr euch an den gleichen Satz, wo Jesus mit drei seiner Jünger auf dem Verklärungsberg war, mit Petrus, Johannes und Jakobus, und er verklärt wurde und eine Stimme Gottes kommt, wo die Wolke sie überschattet, dass Gott den Jüngern sagt, das ist mein lieber Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Nicht auf was du dir vorstellst, nicht was die Zeitung, was das Fernseher, was die Medien, was sonst irgendjemand sagt, was Pastor X oder Y sagt, sondern hier wird diese Frau zurückgeführt zu dem, was Gott sagt. Und in dieses Ungleichgewicht oder dieses Durcheinander, diese Fragen, wo ist die Wahrheit, sagt Jesus, glaube mir. Und Jesus spricht zu ihr, Vers 21, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Also, das Wort Jesu zählt. Und das Zweite ist, was er ihr deutlich macht, bevor er ihr aufzeigt, ob der Ort wichtig ist oder nicht, sagt er, Gottes Zeit zählt. Es kommt die Zeit. Genauso wie er, es kommt die Stunde. Genauso wie er im paar Kapitel davor, also im Kapitel 2 seiner Mutter gesagt hat, es ist noch nicht die Zeit, dass ich aufstehe. Es gibt einen göttlichen Terminkalender. Und Frau, glaube mir, es kommt eine Zeit, wo diese Frage unrelevant wird, wo es sehr deutlich wird, wo es besser verständlich wird, dass du mir glauben sollst, wo man anbeten soll. Und jetzt, also wo er das deutlich gemacht hat, jetzt geht er hin und zeigt auf, ist der Ort wirklich entscheidend. Welcher Ort ist entscheidend? Wir werden feststellen, wenn du dachtest, der Ort ist nicht entscheidend, so wirst du es hier anders sehen. Der Ort ist entscheidend, nur nicht der geografische. Der ist nicht wichtig. Also Vers 22. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Und hier zeigt er ihr auf, hör mal zu, ihr Samariter, ihr seid in Unwissenheit. Also es ist entscheidend, wo man anbetet. Es ist entscheidend, wo man hingeht, wenn man sündenbeladen ist, wenn man die Erkenntnis der Wahrheit, das Wirken dieses lebendigen Wortes hat, dann ist es entscheidend, wo man hingeht. Der Ort ist wichtig. Nicht der geografische, aber der Ort der Wahrheit ist wichtig. Und das macht er ihr deutlich. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Ihr kennt es nicht. Wir beten an, was wir wissen. Also die Israeliten, die wussten, was sie anbeten. Es geht hier nicht um die Frage, dass die Samariter nicht wissen, wen sie anbeten, oder dass die Juden nicht wissen oder wissen, wen sie anbeten, sondern es geht hier darum, was man anbetet. Denn bei den Juden gab es auch viel Unklarheit, viel Unwissenheit. Es gab gewisses Wissen und Verständnis über die Anbetung. Es gab die Wahrheit. Aber vieles war unklar, das sehen wir zum Beispiel in Römer Kapitel 1, ihr erinnert euch vielleicht daran, wo Paulus die Juden konfrontiert und sie aufdeckt, so ähnlich wie die Samariter, dass da ebenso Unwissenheit vorhanden ist. Ihr Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und meine Flehen für Gott, für sie ist, dass sie errettet werden, denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Ja, da war vieles gewesen, aber auch bei den Juden war nicht immer die rechte Erkenntnis, auch über die Anbetung. Aber trotzdem, die Wahrheit kommt aus den Juden. Vers 22, wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Hier auf diesem Satz haben sich viele aufgehangen. Das ist politisch unkorrekt. Wie kannst du sagen, das Heil kommt von den Juden, von nirgendswo anders? Seht ihr, wie Jesus ist einengt, wie Jesus den Weg der Errettung einengt. Genauso wie er sagen wird, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wie er es einengt auf seine Person, so engt er das ein auf das Heil und sagt, es ist nicht egal, wo du anbetest. Es gibt Wahrheit und es gibt Unwahrheit. Und das Heil kommt von den Juden. Was meint er damit? Bezieht er das direkt auf seine Person? Also das Heil kommt von den Juden. Ich, der Messias, komme von den Juden und deswegen ich bin das Heil. Bezieht er das auf sich? Definitiv. Aber nicht nur auf sich, sondern auf die ganze Heilsgeschichte, auf die ganze Heilsoffenbarung, auf diese Heilslinie, ist immer von den Juden, hing immer zusammen mit den Juden. Seht ins Alte Testament, wie es anfängt. Zum Beispiel 5. Mose, ich gebe nur ein paar Beispiele. 5. Mose 7, Vers 6. Denn du bist Jahwe, deinem Gott. Und hier wird zu Israel geredet, zu den Juden. Denn du bist Jahwe, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat Jahwe, dein Gott, erwählt, dass du ihm als Eigentumsvolk gehörst aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Gott hat seine Heilsgeschichte mit dem Volk angefangen. Er hat sie extra dazu erwählt. Und in den Propheten wird gesagt, dass sie seine Zeugen sein sollen. Zum Beispiel, das nächste, Römer 9, Vers 4. Die Israeliten sind, also ich greife das nur heraus, hier geht es um Israel, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen, ihnen gehören auch die Väter an und von ihnen stammt im Fleische nach der Christus. Also hier sehen wir, dass Paulus es zusammenfasst und sagt, in der ganzen Geschichte, das Heil kommt von den Juden, ob du das hören willst oder nicht, ob es dir passt oder nicht. Gott hat es so festgelegt und es kommt von ihnen. Wisst ihr, dass selbst in der Zukunft das Heil an die Juden gebunden ist? Ich erinnere euch an Römer 11, von Vers 11. Ich frage nun, sind sie denn gestrauchelt, also wieder Bezug auf die Juden, sind die Juden gestrauchelt, damit sie fallen sollen? Das sei ferne, nee, nie und nimmer, sondern durch ihr Stolpern wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie zu Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Stolpern der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Fülle. Merken wir, dass er hier selbst die ganze Heilsgeschichte bis in die Zukunft mit Israel verbindet und sagt, wisst ihr, warum ihr das Heil habt? Sie sind gestolpert, aber ihr habt das Heil, um sie wieder zur Eifersucht zu reizen. Es geht wieder um das Volk Israel. Und wenn die Fülle der Heiden eingegangen ist, Römer, bisschen weiter, Römer 11, dann wird ganz Israel gerettet werden. Und bis in das tausendjährige Reich sehen wir, dass das Heil sich immer um das Volk Israel dreht und von dort ausgeht. Ein Beispiel, Offenbarung 20,7. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden, also nach diesem tausendjährigen Reich. Und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben, den Gog und den Magog, um sie zum Kampf zu führen, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. Und sie zogen herauf auf die Fläche des Landes und umringten, was? Das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie und so weiter. Also selbst die Endgeschichte geht immer um Israel. Das ist der Kernpunkt. Und das ist, was Jesus der Frau deutlich macht auf ihre Frage, wo muss ich anbeten? Unsere Väter sagen dies, ihr sagt das. Jesus deutet hin, ich sage dir, da wo die Wahrheit ist, da wo der Heilsplan Gottes sich offenbart, also da wo das Wort Gottes wahrhaftig gepredigt, gelehrt wird, da wo das Wort Gottes das Sagen hat, da soll man hingehen. Das ist der wahre Ort der Anbetung. Nicht geografisch, aber ein sehr entscheidender Punkt. Nicht überall kann und soll angebetet werden. Und hier gehen wir jetzt von dieser Frage, wo beantwortet Jesus die nächsten Fragen? Wen, wer, wie und warum? Also, wen soll man anbeten? Also, wer soll angebetet werden? Die Person. Wer kann anbeten? Also von den Menschen aus gesehen, wer kann wirklich anbeten? Wie soll Gott angebetet werden und warum? Und wo ich auf diese Frage eingehen möchte, möchte ich nochmal sehr persönlich werden. Bist du bereit für eine Veränderung deiner Denkweise, wenn sie bis jetzt verkehrt war? Dieser Text handelt um Anbetung. Es ist so viel Verwirrung in unserer Zeit über Anbetung. Wenn du heute in diesem Text etwas feststellen wirst, was Jesus meint und was Gott meint über wahre Anbetung, bist du bereit, es zu verändern? Bist du bereit, dein Leben unter die Autorität Gottes zu stellen oder nicht? Das ist die herausfordernde Frage, die wir hier vor uns haben. Also, nochmal zu dem Vers 22. Nochmal zum Vers 22. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Merkt ihr, dass Jesus nicht hinzufügt, wie ich schon davor gesagt habe, ihr betet an, also die Person, also wen ihr nicht kennt, und wir beten an, den wir kennen, sondern es ist sächlich, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Ja? Es geht um die ganze Sache der Anbetung. Und deswegen ist es eine viel größere Sache, wie nur einseitig, wen man anbetet oder wo man anbetet, sondern das ganze Paket, was man anbetet. Und Jesus offenbart hier die wahre Anbetung. Und das möchte ich mit euch auch tun, indem wir zuallererst hingehen und betrachten, was ist überhaupt Anbetung? Wenn ihr ins Netz reingeht, wenn ihr Google fragt, wenn ihr bei YouTube eingebt, ganz besonders ist es ja bekannt, Anbetung, was ist das englische Wort nochmal dafür? Worship, danke. Gebt mal Worship ein. Wisst ihr was? Ich weiß gar nicht, für wie viele hunderte von Seiten kommt. Wisst ihr, was da kommt? An was denkt ihr? Was ist Worship? Musik. Wisst ihr, warum es wichtig ist, zur Schrift zurückzukehren? Und wenn Jesus hier aufruft und es aufzeigt und es deutlich macht, dass es wichtig ist, dass Gott es haben will, dass wir wissen, was Anbetung ist. Also, das hebräische Wort für Anbetung, Shavkav, oder das griechische Wort proskuneo, was sich durch das Neue Testament durchzieht, hat im Grunde die gleiche Bedeutung. Und ich möchte euch durch zahlreiche Bibelstellen schleppen und euch selber feststellen lassen, ohne viel Kommentare darüber zu geben, damit du selber merkst, wenn es um Anbetung geht, worum geht es? Also, das griechische Wort proskuneo oder das hebräische Shavkav, Also das griechische Wort proskuneo kommt aus zusammengesetzten Worten, verbeugend die Hand küssen. Dieser Begriff ist läufig von den Rittern von, ich weiß nicht von wie viel, oder vielleicht wird das heute noch praktiziert, wo man verbeugend die Hand einer Gebieterin küsst. Ich glaube, die Hand der Männer wird nicht geküsst. Also, der Gebieterin geküsst wird. Also, von, das Wort wird so zusammengesetzt. Und die Bedeutung dieses griechischen Wortes proskuneo ist vor jemandem kriechen, sich ducken vor etwas, ja, oder in die Hocke gehen. Es bedeutet vor jemanden niederfallen in Verehrung. Es bedeutet ein körperlicher Akt, sich zu bücken in demütiger Unterordnung mit der Einstellung von Verehrung. Also es ist, die Einstellung ist sehr wichtig, mit der Einstellung von Verehrung, Anerkennung, Respekt einer höheren geachteten Person oder einem Gegenstand. Das ist nur die Bedeutung vom Lexikon dieses Wortes. Und jetzt will ich euch durch sämtliche Stellen zehren und ich bitte, ihr könnt mit aufschlagen, wo wir sehen, wenn von Anbetung gesprochen wird, was dort geschieht. 1. Mose 23, Vers 7, das erste Bild ist Abraham. Da hob sich Abraham und verneigte sich vor dem Volk des Landes, vor den Söhnen Hetz. Das war 1. Mose 23, 7. Ich gehe gleich weiter. Es wird euch schnell auffallen, worum es hier geht. 1. Mose 37, Vers 10. Hier geht es um die ganze Geschichte Jakobs und Josefs und seiner Söhne. Als er aber das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, also den Traum, tadelte ihn sein Vater und sprach zu ihm: Was ist das für ein Traum, den du da geträumt hast? Sollte etwa ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und Schafkaf, also uns vor dir zur Erde niederwerfen? Wir sehen das nächste, im nächsten Bild, Ruth. Ihr kennt ja die Frau Ruth, die mitgekommen ist mit der Naemi aus dem Land der Fremdlinge, der Nichtjuden nach Israel. Und wo sie hingeht, aufs Feld, und ihr erlaubt wird, dort Ehren zu sammeln, also die Nachlese zu halten. In Ruth 2, Vers 10, da fiel sie auf ihr Gesicht und warf sich zur Erde nieder und sagte zu ihm: Warum habe ich Gunst gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, wo ich doch eine Fremde bin? Nächstes Bild, David. Wo David fliehen muss, um sein Leben laufen muss, wo er vor Saul weglaufen muss. Da hat er mit Jonathan ein Zeichen abgemacht. Sobald Jonathan erfährt, wie es um sein Leben steht, damit er ihm Bescheid gibt. Und hier ist das Treffen mit David und Jonathan. Besser gesagt, schon nach dem Treffen. Vers 41, 1. Samuel 20, 41. Als der Junge weggegangen war, stand David hinter dem Steinhaufen auf und fiel auf sein Gesicht. Stand er auf und Schafkaf auf sein Gesicht zur Erde und beugte sich dreimal nieder und so weiter. Das gleiche, nächste Bild, der König Saul, wo er keine Offenbarung Gottes mehr bekommt, so sucht er die Wahrsagerin. Und wo die Wahrsagerin in 1. Samuel 28 den Geist Samuels rausholt, darüber möchte ich nichts kommentieren, und wo Saul ihn sieht, da fällt er nieder. Ich lese es. Er sagte zu ihr: Wie sieht er aus? Und sie antwortete: Ein älterer Mann steigt herauf. Er ist in ein Oberkleid gehüllt. Da erkannte Saul, dass es Samuel war, und er neigte sich mit seinem Gesicht zur Erde nieder. Also, 2. Könige 2, 14, das nächste Bild. Und er nahm den Mantel des Elia, der vor ihm herabgefallen war, und schlug damit das Wasser. Hier geht es um Elisa, der gerade seinen Meister, den Elia, gen Himmel fahren hat sehen. Und er kommt zurück mit dem Mantel Elias und steht vor dem Jordan. Und er schlägt den Jordan mit dem Mantel. und geht rüber. Und da kommen ihm die Prophetenjünger entgegen, die davor beide, Elisa und Elia, gesehen haben, wie sie weggingen. Und wo sie jetzt Elia sehen, dass er diesen Jordan geteilt hat. Und es heißt, der Geist Elias ruht auf Elisa, das war ihre Erkenntnis. Und sie gingen ihm entgegen und verneigten sich vor ihm zur Erde. Das ist genau das in der Geschichte von Esther, was Haman verlangt hatte von sich. Wo Haman durch die Straßen ging, Esther 3, Vers 2, und alle Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten die Knie und warfen sich nieder vor Naaman. Und wir wissen, Haman hat es nicht gemacht. Und in Vers 5, und als Haman sah, dass Mordechai vor ihm weder seine Knie beugte, noch sich niederwarf, habt ihr erwartet, dass Anbetung etwas zu tun hat mit Niederwerfen vor Gott? Was war Anbetung bis jetzt für dich in deiner Vorstellung? Bist du bereit, Dinge zu ändern? Und wir könnten weiter und weiter fortfahren. Wir werden immer wieder das gleiche Bild sehen. Es ist ein Niederfallen. Ich glaube, ihr seid darauf gekommen, oder? Dass es ein Hinfallen ist, mit dem Gesicht zur Erde vor jemanden, vor einer Person, die man respektiert und ehrt. Wisst ihr, die Gabe Gottes, das lebendige Wasser, dieses Geschenk Gottes kommt als erstes und es deckt Sünde auf. Es kommt zu Sündenbekenntnis und danach kommt es zu Anbetung, dass man vor Gott niederfällt und anbetet. Dass man Gott respektiert, dass man seine Wünsche vor Gottes stellt, vor Gott niederlegt. Habt ihr schon mal eine Person gesehen, die auf dem Boden liegt vor einer anderen Person, in einer Würde, in einer Achtung, im Respekt vor dieser Person? Wisst ihr, dass damals, wenn Könige in ein Land hineinmarschiert sind und das Land besiegt haben, dass Leute, Könige, Fürsten sich in dieser Art und Weise unterordnen mussten, dass sie vor dem anderen König auf die Erde gingen, anbetend, angebetet haben und ihren Kopf auf den Boden gelegt haben und in meisten Fällen der andere Fürst den Fuß auf den Nacken gestellt hat, um zu zeigen, hier ist die volle Autorität, ich kann mit dir machen, was du willst, was ich will, Entschuldigung, du bist mir völlig ausgeliefert, und die Person, die angebetet hat, ja, die Schafkaf gemacht hat oder Proskuneo angebetet, dass sie sich völlig ausgeliefert hat dieser Person. Nichts anderes ist Anbetung. Wir werden natürlich noch weiter in den Text gehen, aber das ist das allererste, was uns die Schrift aufzeigt. Wenn du über das Wort Anbetung nachdenkst, wenn Gott über Anbetung spricht, das ist, was er über Anbetung spricht. Und über keinen Millimeter weniger. Bist du bereit, Gott anzubeten? Bist du bereit, dein Leben ihm zu unterordnen? Wir werden im Text nächstes Mal weiterlassen. Ich möchte Zeit geben zur Anbetung.